Hallo ihr lieben Podcast-Hörer da draußen zu unserem zweiwöchentlichen Buchclub. Ihr wisst es natürlich, ihr seid beim Schwarz auf Weiß Bücher-Podcast mit Fabi und Simon.
Und diesmal haben wir sogar eine Premiere für euch. Keine Ahnung, ob ihr es mitbekommen werdet, aber wir sind das erste Mal, dass Fabi und ich in einem Raum sind, uns gegenüber sitzen, uns angrinsen können, nicht nur über die Webcam, sondern eben hier in unserem kleinen Home-Studio. Und dafür haben wir euch ein Buch mitgebracht, was man auch im täglichen Leben benutzen kann. Jetzt versuche ich hier eine ganz komische Brücke zu schlagen. Und zwar Komisch alles chemisch von Dr. Mighty Nguyen Kim. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen oder wenigstens nicht zu falsch. Die Dame ist sonst auch auf YouTube zu finden, hat einen großen YouTube-Channel, hat, glaube ich, auch letztes Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen, zusammen mit Dr. Drosten.
Ja, krass, wusste ich gar nicht.
Ja, genau, aber also irgendwie halt auch für Wissenschaftskommunikation. Also ist eben, hat ihren Doktor in Chemie gemacht, arbeitet mittlerweile nicht mehr selbst aktiv in der Forschung, aber hat sich Wissenschaftskommunikation auf die Fahnen geschrieben, uns allen so ein bisschen, uns allen Dödeln so ein bisschen zu erklären, was denn Chemie im Alltag mit uns macht. Und genau da in diese Kerbe schlägt auch ihr Buch Komisch, alles chemisch.
Genau, und vielleicht kennt der eine oder andere den YouTube-Kanal von ihr, der heißt MyLab, der Vollständigkeit halber einmal erwähnt, und ich glaube, sie arbeitet viel fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. ARD, ZDF, Funk auf Instagram, den Kanal. Also mega cool, was da an Knowledge so rumkommt, und ich glaube, sie hat sich so ein bisschen einfach als Mission gesetzt, schreibt sie auch im Buch sozusagen, einfach die Begeisterung für die Naturwissenschaften in Leuten zu wecken. Und sie kriegt wohl auch sehr, sehr viel positives Feedback von irgendwelchen Studenten und Doktoranden, Masteranden und so, die halt sagen, oh, cool, finde ich stark, was du machst. Du hast mich motiviert, hier anzufangen und dabei zu bleiben. Naja, without further ado, wie man so schön sagt, im Englischen würde ich sagen, steigen wir einfach mal ins Buch ein. Und ich denke, ein guter Einstieg ist einfach so, ja, woraus besteht die Welt, Simon?
Woraus besteht die Welt? Ja, also die Welt besteht aus ganz, ganz vielen sehr, sehr kleinen Teilchen, mit denen sie quasi auch darstellt. Es gibt Atome, es gibt Elektronen, es gibt dann noch kleinere Ionen. Ich glaube, Quarks bespricht sie tatsächlich nicht. Das wäre dann wieder ein Physikbuch. Das hätten wir dann quasi in unserer Folge vom guten alten Stephen Hawking quasi gehabt. Damit leider sind wir wirklich einmal durch die Naturwissenschaften durch.
Ich glaube, Biologie fehlt uns noch ein bisschen.
Aber also quasi, es geht hauptsächlich natürlich um Moleküle, es geht um Kern und Elektronen. Und ein Ding, was ich zum Beispiel, sie beschreibt auch quasi, alles um uns rum sind kleine Teilchen, alles ist quasi aus Chemie aufgebaut. Deswegen ist Chemie natürlich für sie auch als Chemikerin die wichtigste Wissenschaft überhaupt. Ich glaube, ein Physiker fragt, das ist Physik und so weiter, immer jeweils das eigene. Aber was ich ganz spannend fand, ist einfach zum Beispiel rein mit Temperatur, wie sich da quasi Unterschiede auch in den Teilchen quasi ausmachen. Fand ich ein Beispiel, was man irgendwie selber aus dem Alltag kennt, aber wo ich mir nie bewusst über Gedanken gemacht habe, ist, wieso ist ein Metalllöffel, wenn man ihn anfasst, fühlt sich der kälter an als jetzt, sagen wir, ein Holzlöffel. Das ist ein bisschen konstruiertes Beispiel, aber zum Beispiel ein Holztisch.
Oh, das weiß ich.
Hast du das Buch gelesen?
Ja. Ich habe gehört, es liegt eventuell daran, weil der Löffel kälter ist. Spaß beiseite. weil Temperatur ist ja nichts anderes als Bewegung der Teilchen im Inneren des Gegenstands. Und wie gesagt, die Teilchen sind Moleküle in dem Fall. Und je stärker sich die Moleküle bewegen, desto wärmer oder kälter wird der Gegenstand wahrgenommen. Also je mehr Bewegung vorhanden ist, desto wärmer. Und der Metalllöffel hat eine besondere Atomstruktur, die es günstiger macht für ihn, Wärme vom Körper wegzuleiten. Und deswegen nimmt man ihn als kälter wahr als den Holzlöffel.
Genau, weil eben der Holzlöffel das Ding ist, dass er sehr gut isoliert. Also auch wenn ihr jetzt einen Gummilöffel hättet, also quasi Materialien, die irgendwie gut isolieren, fühlen sich die wärmer an, weil ihr quasi euch selbst spürt, eure eigene Körperwärme zu diesem Zeitpunkt. Aber der Metalllöffel ist so gut darin, das abzutransportieren, dass ihr eben nicht mehr eure Körperwärme spürt, sondern etwas weniger, weil eben die Wärme wegtransportiert wird. Und wenn ihr den Löffel aber lang genug in der Hand haltet, könnt ihr vielleicht auch jetzt, wenn ihr es macht, wenn ihr gerade am Kochen seid, wenn ihr den Podcast hört, merkt ihr, dass er irgendwann fühlt er sich nicht mehr kälter an, sondern genau so, wie ihr euch auch anfühlt. Weil das alles quasi dazu tendiert, irgendwann zur Raumtemperatur zu werden. Also quasi alles ist so, dass alle Teilchen irgendwann miteinander interagieren. Haben, ihre Wärme austauschen und eigentlich dazu alle zu einer gleichen Temperatur hinstreben.
Genau. Muss nicht Raumtemperatur sein, aber es strebt immer quasi zum Temperaturgleichgewicht an sozusagen. Ja. Das ist die sogenannte Thermodynamik, fand ich ganz interessant, hat mich so ein bisschen erinnert an Chemie-Oberstufe in der Schule, ist jetzt doch ein paar Jahre her. Shoutouts an unsere Lehrerin. Wir waren damals zusammen im Chemiekurs gesessen und da ist nicht mehr viel hängen geblieben,
bei
leider.
Bei mir hat überhaupt gar nichts geklingelt. Also ich muss sagen, ich dachte mir auch so, vielleicht kommt im Buch irgendwas, bei mir hat nichts. Also echt, da habe ich alles gut verdrängt, aber wieder ganz gut aufgefahren, ja. Wieder ein paar Sachen mehr verstanden.
Und auch super, super verständlich alles erklärt. Was ich auch mega spannend fand, und zwar, das hat man ja schon vielleicht ein paar Mal gehört, so dass die Fluoride in der Zahnpasta so böse und giftig sein sollen. Und viele Menschen wissen das wohl gar nicht, dass Fluoride und Fluor ein Unterschied sind. Also Fluoride sind wohl das Salz vom Fluor. Und Fluor ist in reiner Form wahnsinnig giftig, aber das Salz zum Beispiel überhaupt nicht. Und das ist eher gut für unsere Zähne, weil das schützt den Zahnschmelz, indem sich da in die Lücken wohl reinsetzt und so vor Karies eben schützt. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass die Zahnpasta Fluoride enthält, damit die Zähne länger gut bleiben.
Ist auch so ein bisschen so ein durchgehendes Thema in dem Buch, dass sie immer wieder quasi anspricht, hey, hier sind bestimmte Vorurteile, hier sind bestimmte Ideen, die Menschen haben, wie auch immer, dass sich quasi, also dann, sie spricht es auch in einem Kapitel an, wo wir später darauf eingehen, noch ein bisschen, wie Wissenschaftskommunikation oftmals falsch läuft, aber halt, wo man Ideen davon hat, von wie irgendwas ist, zum Beispiel eben beim Fluorid, irgendwie hat man mal gehört, okay, Fluorid in der Zahnpasta ist schlecht, auf einmal kauft es keiner mehr und die Hersteller quasi passen sich dann an, indem sie sie auch einfach nicht mehr reinpacken und eigentlich ist es aber ein schlechteres Produkt am Ende. Aber weil halt so ein Unverständnis eben dann der wissenschaftlichen Grundlage halt irgendwie da ist. Und das ist auch so ein bisschen, auch eben zählt es immer wieder auf im Buch als ihre Mission, dass man sagt, okay, gut, das ist halt irgendwie gar nicht mal so das Problem. Und zum Beispiel auch eine Sache, das kommt zwar relativ spät erst im Buch, aber das fand ich ganz gut, auch ist mit Aromen, weil das ja auch so ein Ding ist, ja, irgendwie hier folgender Joghurt.
Natürliches
mit,
Aroma.
Genau, mit natürlichem Aroma oder unnatürlichem, also oder quasi halt im Labor hergestellten, wo sie auch meint, das kann was mit Geschmack zu tun haben, mit Vorliebe, aber nichts mit Gesundheit. Also es ist immer so dieses Ding von, ja, okay, wenn da irgendwie natürliche Aromen sind gesünder als unnatürlich, also unnatürlich ist falsch, aber es ist ja auch natürlich, aber quasi Aromen aus dem Labor, die haben halt oft zum Beispiel jetzt mit einem Vanillearoma, also in den meisten Vanillejoghurts ist keine Vanille mehr aus der Vanille der Pflanze drin, weil es einfach viel zu teuer ist, es herzustellen. Wenn man sich einen Joghurt irgendwie für 10 Cent kaufen möchte, dann hast du das Problem, dass es halt, also dann
10 Cent ist schon sehr günstig für einen Joghurt.
Deswegen ist da nämlich kein natürliches Vanillearoma mehr drin. Ja. Aber es ist halt natürlich schon so, dass die Pflanze mehr verschiedene Aromen noch hat. Also nicht nur das Vanillearoma, sondern vielleicht auch ein bisschen Dreck von der Erde. Oder war ein gutes Jahr, dass mehr Sonne, also einfach ein bisschen variabler ist, aber es ist in keinem Ding gesünder oder ungesünder für den Körper, natürliches oder im Labor hergestelltes Aroma zu verwenden, weil es ist genau am Ende, das meint sie jetzt auch mal, am Ende ist es das gleiche chemische Teilchen, was in den Körper kommt und eigentlich sogar oftmals mit den Dingen, die im Labor hergestellt werden, besser, weil diese Teilchen halt wirklich nur genau diese Teilchen sind. Es kann auch so sein, dass, okay, die Vanille wurde dann halt irgendwie mit irgendeinem schlechten Dünger gespritzt und auf einmal sind dann andere Dinge mit drin in dem Aroma, was man eigentlich nicht haben möchte. Man weiß halt aus dem Labor zum Beispiel, dass es genau das ist, wo man hin will. Das fand ich auch, also dass sie immer wieder so aufklärt und ein bisschen zeigt, ja Leute, viele Dinge, die man sich irgendwie so, die man im Kopf hat, ist gar nicht so schlecht Chemie oder so schlimm.
Chemie ist gut.
Chemie ist gut, ja.
Ja, das, was ich da auch an der Stelle ganz interessant fand, da das Kokosaroma von der Kokosnuss, kommt gar nicht von der Kokosnuss. Da war ich auch so mind blown. So. Das wird aus irgendeiner Wurzel hergestellt, deren Namen ich jetzt vergessen habe und auch gar nicht aussprechen konnte. Aber das war auch so, wow, okay, krass. Ja, dass es einfach einfacher ist, dieses Geschmackselement woanders her zu synthetisieren als aus Kokosnüssen. Und wir verbinden das dann aber mit Kokos.
Ja, können wir vielleicht auch dann in dem Zuge ganz kurz, weil du gerade auch das Wort synthetisieren in den Raum geschmissen hast, darauf ganz kurz eingehen, was es genau das quasi ist. Also im Sinn von, eben, ihr könnt halt sagen, wenn wir jetzt sagen, wir bleiben bei der Kokosnuss, mit dem Aroma zu sagen, wir möchten gerne einfach, wir nehmen uns die Kokosnuss vom Baum, hacken sie auf, zerkleinern sie, keine Ahnung, pressen Saft raus und am Ende quasi kommt was nach Kokosnuss schmeckt. Das wäre dann das natürliche Aroma, was ihr irgendwie im Joghurt drin habt, der dann 11 Cent kostet.
Was ihr im Joghurt drin haben wollt.
Was ihr drin haben wollt, wenn ihr das halt möchtet.
Am besten noch Bio.
Am besten noch Bio, genau. Aber halt dann quasi das Synthetisieren ist dann, man hat, also Chemiker schauen sich dieses Kokosnussaroma an und sagen, ah, okay, da sind irgendwie 1.015.000 Stoffe drin, die zwei hier sind wichtig, damit es so schmeckt, wie wir Menschen uns Kokosnuss vorstellen oder was für uns quasi Kokosnuss ausmacht, weil da sind ja viele andere Geschmäcker auch noch drin und dann wird quasi geschaut, okay, das sind genau diese beiden Moleküle, es sind genau diese chemischen Strukturen und dann ist die Frage, okay, wie schaffen wir es, weil am Ende ist es ja für Chemiker, die schauen sich es an, für die ist die ganze Welt eigentlich nur ein Bauplan. Sagen, ah, okay, wie können wir diesen Bauplan selber hinbekommen. Und da hast du genau diesen Effekt, dass du sagst, okay, es ist halt leichter, irgendwie einen Basisstoff zu nehmen, der vielleicht überhaupt nichts mit der Kokosnuss zu tun hat, ganz, also vielleicht auch einfach wirklich irgendwie Holz ist oder so, aber halt, wenn man den dann relativ einfach mit wenig Veränderungen den Bauplan ummodeln kann, vielleicht ein bisschen, ich versuche gerade ein Wort irgendwie mit Sprache, ein Beispiel mit Sprache zu bauen, irgendwelche Wörter, sagt, keine Ahnung, also es ist viel leichter aus dem Wort Auto den Autor zu machen, weil man nur ein R dranhängen muss, als aus Schreiberling, obwohl eigentlich von dem Inhalt Schreiberling und Autor näher beisammen sind. Es geht beide schon um Text, aber es ist leichter quasi, wenn man von ganz woanders herkommt, ach komm, ich nehme jetzt das Wort Auto, hänge nur ein R dran und vielleicht, ich weiß nicht, ob was geholfen hat, das Beispiel, aber so die Richtung quasi ist es dann in der Chemie auch. Also man sagt, okay, man schaut einfach nur, was ist am allernächsten dran, obwohl es vielleicht ursprünglich nichts damit zu tun hat. Vielleicht könnte man auch einfach ob Vanille vielleicht aus Gummi hergestellt wird oder von dem Gummi kommt ursprünglich, weil es ist halt sehr nah dann von der chemischen,
also
vermutlich die Autorin.
Aber da wir gerade beim Thema Essen sind, da ging nochmal dieses Gerücht um von diesem McDonald's-Burger, den eine Frau jahrelang mit sich rumgetragen hat und der einfach nicht verrottet ist. Ich habe das auch mal gesehen auf einem Foto und das ist so angeblich mehrere 10 Jahre alt, dieser Burger, und du siehst, der sieht einfach aus wie frisch aus der Packung. Und da ist natürlich das Thema, okay, wie kann das passieren? Ne? Sind es die bösen Konservierungsstoffe, vor denen wir uns alle fürchten sollen, Zwinker-Smiley? Und da sagt sie auch ganz schön im Buch, ja, Konservierungsstoffe sind eigentlich was Gutes. Also, wenn man sie im richtigen Maße einsetzt, weil sie sorgen dafür, dass unser Essen länger genießbar bleibt. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt in eine Kantine gehen und die kochen in der Früh das Essen und es liegt dann den ganzen Tag da in der Wärme, dass wir das auf jeden Fall noch genießen können und unbedenklich verzehren können, dass sich also keine Bakterien oder Pilze oder so irgendwas im Essen bildet und uns möglicherweise vergiftet. Also ohne, dass wir es wissen. Und ein bekanntes davon ist die Zitronensäure. Und das fand ich auch super interessant. Ja, die könnte man ja auch aus der natürlichen Zitrone herstellen. Aber der Bedarf an Zitronensäure ist 10-mal höher, als wir jährlich an Zitrusfrüchten ernten.
Ah, krass.
Und das heißt, die Zitronensäure wird einfach künstlich im Labor, künstlich ganz böse, ja, also Zwinker, und wird künstlich im Labor hergestellt und als Konservierungsmittel vielfältig eingesetzt. Und vielleicht hat das mal der eine oder andere ausprobiert, wenn man einen Apfel schneidet, der wird ja relativ schnell braun, wenn man den an der Luft einfach stehen lässt. Und wenn man ein bisschen Zitronensäure drauf träufelt, dann passiert das nicht. Dann hält der quasi, sieht er länger frisch aus. Mhm. Fand ich mega spannend.
Und auch um zu diesem Ursprungsbeispiel quasi mit dem Burger zu kommen, meine sie auch natürlich, da sind schon Konservierungsstoffe drin, genau, weil man es halt möchte, dass es nicht halt nicht schneller, also dass halt der McDonald's, dass es nicht innerhalb 3 Minuten später nicht mehr schmeckt oder nicht mehr kaputt ist. Aber sie meinen das auch ganz, auch wieder so ein herausgerissen, irgendwie so ein mediengehyptes Beispiel, weil da wurde zum Beispiel eine sehr natürliche Konservierung auch mit benutzt. Das Ding war halt einfach staubtrocken. Mhm. Und halt, du hast die Hauptprobleme, die du hast, sind halt Bakterien und Pilze, die sich in Essen bilden und dann das Essen quasi langsam von innen auffressen und halt so verschimmeln, einfach unansehnlich ausschauen. Das klappt aber nur bei Lebensmitteln, die halt ein bisschen Feuchtigkeit enthalten, weil zum Beispiel Schimmelpilze brauchen Wasser, um sich irgendwie halt mehren zu können, sich anziehen. Das gleiche mit Bakterien auch. Die müssen, brauchen auch eine Basis, wo sie sich irgendwie aufbauen können und so. Und da hast du quasi zusiehst, klar, da sind Konservierungsstoffe drin, diesen Burger, aber halt einfach, ob eine ganz uralt bekannte, natürliche Methode wurde da quasi auch indirekt benutzt und dann halt extrem hochgehypt im Sinn von, ja, das sind Konservierungsstoffe, weil das Ding halt einfach furztrocken war und du am Ende halt quasi dass einfach da sich eben die entsprechende Schimmel und Bakterien, die man halt dann bräuchte, dass es halt eben unansehnlich aussieht, sich gar nicht mehr ansiedeln konnte und eben nicht, weil genau, so viel mehr Konservierungsstoffe drin sind, als vielleicht in einem, keine Ahnung, Sandwich von einem anderen Laden.
Genau, und im Endeffekt, es gibt da ein paar Methoden, um Essen länger haltbar zu machen, aber tatsächlich die einfachste ist Wasser entziehen. Und das kannst du entweder durch Zugabe von Salz oder Zucker machen, weil die das Wasser sehr stark binden, oder eben durch Zugabe von Säure, zum Beispiel Thema Sauerkraut, wer das gerne isst und kennt, das ist einfach auch durch die Säure ist das Kraut, das ist ja eigentlich nur Weißkohl, einfach länger haltbar dann. Und das fand ich einfach total spannend, so dass du dir einfach immer denkst, erstmal so, oh, Konservierungsstoffe, böse. Und im Endeffekt ist es eigentlich total was Nützliches, was wir tagtäglich nutzen und worauf wir auch wirklich angewiesen sind durch, ich meine, allein die Tatsache, dass wir in den Supermarkt gehen können und uns lauter Lebensmittel kaufen können, die da schon vorbereitet sind. Joghurt zum Beispiel ist auch so ein Thema, wird auch durch Milchsäureproduktion hergestellt und länger haltbar gemacht aus frischer Milch. Das ist einfach genial. Also war mir vorher gar nicht so bewusst und das hat mich irgendwie ein bisschen geflasht, keine Ahnung.
Ja, ich finde auch, sie macht bei vielen, also sie entmystifiziert manchmal so ein bisschen Vorteile, die man hat, eben gegen Chemie. Ich meine, eben sie kommt natürlich, muss man natürlich auch sagen, sie kommt aus dem chemischen Bereich und klar, weiß sicher einfach viel mehr als der Mainstream. Das ist auch die Idee von dem Buch, das, was wir jetzt auch quasi euch erzählen, was wir darüber gelernt haben, genau diese Dinge sagen, ach ja, vielleicht ist dann ein Konservierungsstoff doch gar nicht mal so schlecht oder vielleicht fand ich auch wieder ein gutes Beispiel, um bei Synthetisierung zu bleiben. oder was wir da auf zurückzukommen, ist Tenside, also quasi Waschmittel. Und da fand ich es auch super spannend, weil sie auch, also wir kommen gleich mal tiefer drauf, wie sie funktionieren, aber auch dieser Punkt von, ja, da sind quasi, man hat ein Shampoo und da ist dann quasi, das ist hergestellt aus natürlichen Ölen, Avocado, Kokosnuss und so weiter. Und früher war es so, also eine typische Kernseife wurde aus Schweinefett hergestellt, also aus wirklich im Mittelalter Schweinefett, das wurde irgendwie mit Kohle vermixt und dann ist da irgendwas Chemisches passiert.
Ja, du packst im Prinzip eine Lauge dazu zu dem Fett und dann, also Fett ganz kurz, besteht aus Fettsäuren, drei Fettsäuren und einem Glycerid. Und wenn du eine Natronlauge zum Beispiel dazu mischst, dann wird es aufgespalten, dann hast du die Fettsäuren und das Glycerin extra, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Und dann quasi dockt irgendwas von der Natronlauge mit den Fettsäuren an und daraus entsteht dann so ein Tensid. Dann haben wir quasi
den Grundstoff, den wir für Seife brauchen. Und eben, es hört sich erstmal voll ekelhaft, so, boah, Schweinefett und so, eben war früher. Und jetzt mittlerweile ist halt dieses Ding von, okay, du willst da, dass deine Seife aus Kokosöl hergestellt ist und aus Avocado und aus diesen ganzen schönen Früchten, mit denen wir gute Dinge verbringen. Wo sie auch wieder meint, am Ende, wenn dieser Prozess durchgelaufen ist, weil du machst das Gleiche bei dem Avocado genauso. Du entziehst der Avocado quasi, also extrahierst das Fett, machst dann quasi auch wieder den mittlerweile nicht mehr mit irgendwie Kohle, aber halt quasi mit einer Lauge zusammen, um halt da diese Tenside rauszubekommen. Und es ist eben wieder genau der gleiche Baustein am Ende. Also es ist wieder genauso Autor, dieses nahe Beisammending, dass man dann quasi ein Tensid hat, was chemisch genau gleich aussieht, also was dann irgendwie keinen Vorteil hat, ob das jetzt aus Schweinefett kommt oder aus Avocado oder vielleicht ganz quasi hergestellt aus dem Labor, aus ganz anderen Stoffen, weil es für die Haut und so quasi der gleiche Stoff ist, plus sie argumentiert sogar, meint, es kann teilweise sogar sein, dass die Dinge, die eben nicht aus der Natur gewonnen werden, besser sind, weil sie genauer kontrollierbarer sind. Man kann genau sagen, hey, wir stellen jetzt quasi einen Tensid, also quasi ein Waschmittel her, was eben nicht so aggressiv ist, wie es vielleicht eine Kernseife wäre oder einfach auch eine Avocado-Seife.
Und an der Stelle muss ich auch ganz kurz was sagen. Hast du mal von Sodium-Lauretsulfat gehört oder Natrium auf Deutsch? Sodium ist Natrium auf Deutsch. Natrium-Lauretsulfat, das ist ja ganz in Verruf geraten als das böse Tensid und ist in zig Shampoos drinnen und Duschgelen, weil es eben, wie du gerade beschrieben hast, deutlich milder ist als eine Kernseife eben wird es verwendet. Aber es ist total verpönt als Industriereiniger, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und damit möchte sie eben auch aufräumen, weil sie sagt halt, okay, für kosmetische Anwendungen sind solche Seifen viel besser geeignet, weil die milder zur Haut sind im Vergleich zu den Kernseifen. Ja. So, sind aber noch eine Erklärung schuldig, wie ein Tensid eigentlich funktioniert.
Ja.
Und zwar, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Tenside aus Fettsäuren bestehen und eben aus wasserlöslichen Teilen, also das, was dann andockt. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher chemisch, was das ist, aber das ist ja auch gar nicht unsere Expertise und darum geht es ja auch gar nicht.
Wir haben noch, ich glaube, Expertise war dem Podcast nie der Anspruch. Ich glaube, auf was du davor noch kurz eingehen musst, bevor du auf die Struktur eingehst, ist, es gibt Stoffe, die nennen sich hydrophil und hypophil. Genau. Und jeweils quasi immer den jeweiligen Stoff, was es sich gut verbindet.
Genau.
Kennt ihr zum Beispiel, wenn ihr schüttet oder macht das Nudelwasser und manche Leute machen ja gerne ihre Nudeln, dass sie noch einen Schluck Öl dazu schütten oder so. Man merkt quasi, dass das Öl oder einfach, wenn ihr jetzt einfach Öl in Wasser schüttet, müsst ihr ja keine Nudeln dafür kochen, dass sich das Öl quasi, wenn ihr es ein bisschen stehen lasst, oben absondert und das Wasser unten drunter ist.
Genau.
Und sich aber nicht verbindet. Also ihr könnt dann da durchmixen mit dem Mixer und das Problem immer wieder sondern sich diese zwei Schichten eben ab. Und das ist halt, weil die beide quasi verschiedene Anziehungen haben. Das Öl ist eben lipophil und quasi oder ist quasi mit Öl liebend insgesamt unter sich und das gleiche Wasser halt auch, aber sie stoßen sich gegenseitig ab. Und was eben Tenside sind, die nennen sich amphiphil und einfach, die mögen beides und sind so ein bisschen der Vermittler zwischen beidem. Und ich glaube, da können wir dann einsteigen mit der Struktur.
Genau, und die Tenside haben eben einen Teil, der ist hydrophil, das heißt, der mag Wasser, der dockt mit Wasser. Und einen Teil, der ist fettliebend, der dockt mit Fett. Und dann, wenn du quasi ein Tensid in zum Beispiel Wasser-Öl-Gemisch kippst, dann lagern sich die Tenside immer mit den Köpfen sozusagen um das Fettmolekül rum und mit dem Schwanzerl ins Wassermolekül. Und dann bilden die so quasi so Micellen, nennt sich das.
Kleine Kügelchen.
Genau, wo sie quasi die Fette einschließen. Und so kann man dann Fett und Wasser eben mischen, beziehungsweise wenn man zum Beispiel abspült mit Geschirrspülmittel, erzeugt man genau diesen Effekt, dass die Fettmoleküle dann eingeschlossen werden in den Tensiden und so eben abtransportiert werden können.
Also im Vergleich zu vorher, ihr habt eben diese beiden, wenn ihr es quasi abspült und da ist quasi ein Fett auf dem Teller und ihr wollt es abspülen, dann das Wasser perlt quasi von dem Fett so ein bisschen weg, weil sie es eben nicht vermischen möchte. Das Wasser kann, also was ja quasi das Ziel ist, das Wasser, was ihr aus eurem Wasserhahn auf den Teller schüttet, soll das Fett mitnehmen und dann in den Abfluss gehen. Also es ist ja eigentlich mehr so ein Transport. Das Fett soll wie auf so kleine, das Wasser soll als kleiner Zug funktionieren, wo das Fett dann mit nach Hause nimmt und ihr quasi, also ist einfach woanders hin, das Problem woanders hingeschoben wird. Und das Problem ist eben halt, dass das Wasser dass das Fett nicht aufnehmen kann, was die Tenside quasi machen, ist sie eben einzeln um die Moleküle rum, sie umschließen jeweils die Fettmoleküle, sind dann auch erstmal weiterhin da und dann kommt das Wasser und kann aber diese Tenside mitnehmen, kann die quasi einlagern auf den kleinen Zug und dann damit irgendwie wegfahren. Und das ist der große Unterschied, dass es quasi sich dann auf einmal verbinden kann. Das Tenside, die lösen das Fett nicht auf oder so, das ist genauso noch, die Stoffe sind noch genauso da. Der einzige Unterschied ist halt, dass das Wasser quasi auf einmal dann das mit wegspülen kann. Dann dadurch habt ihr den Vorteil, dass der Teller sauber wird und das Fett halt quasi im Abfluss ist und dann nicht mehr euer Problem ist und irgendwie sich anders darum kümmern muss, das wieder irgendwie komplett zu filtern und wegzubekommen.
Genau, und das Gleiche ist auch im Waschmittel zum Beispiel, beim Wäschewaschen oder so, die Stoffe, der Dreck, der in der Kleidung gebunden ist sozusagen, wird auch in diese Tenside eingesperrt und dann einfach mit abtransportiert. Und das fand ich auch mega interessant, wenn ihr ein Klospray zu Hause habt, das macht im Prinzip genau das Gleiche, allerdings mit den Duftmolekülen in der Luft. Also wenn ihr jetzt gerade ein großes Geschäft verrichtet habt und dann mal auf euer Duftspray drückt, dann entstehen da auch so kleine Micellenkügelchen, die eben die böse riechenden Moleküle einsperren und dann riecht ihr nur noch das gut riechende, wohlriechende Duftspray. Fand ich total genial auch.
Ja, also muss man echt sagen, es ist echt schon beeindruckend, was sich die Menschheit da irgendwie an Dingen hat einfallen lassen, die wir so jeden Tag irgendwie einfach hinnehmen und das irgendwie so benutzen. Man ist auch gleich, dann erklärt sie auch ein bisschen, wie Teflonpfannen funktionieren. Also irgendwie, sie reitet so einmal so ein bisschen, also das Buch ist aufgebaut nach ihrem Alltag. So ein bisschen, sie steht morgens auf, macht sich einen Kaffee, erklärt so ein bisschen dann verschiedene Dinge, macht sie sich ein Rührei, ein bisschen konstruiert und dann kommt der Punkt von, ja, den mache ich mir in meiner Teflonpfanne. Hey, so funktioniert Teflon. Und irgendwie so auf verschiedenen Ebenen. Aber an einem Punkt fängt sie an, dass sie das auch irgendwie darstellt von, ja, wir Chemiker sind ja auch irgendwie Nerds und so, Nerds unter sich. Und ist dieses ganz klassische Ding, was
wir als Informatiker, muss man sagen, uns sehr zu Hause gefühlt insgesamt.
Ja. Und sie möchte quasi auch mit einem Ding aufräumen. Das ist fast so, ich würde sogar sagen, eher wie der Physik schon. Da geht sie eher in eine physische Richtung. Aber was passiert, wenn ein Mensch quasi wie aus irgendwie in Star Wars aus der Luftschleuder rausgeschmissen wird? Also was passiert dann? Erfriert er sofort? Explodiert also,
wenn der Mensch quasi im Weltraum landet, ohne Raumanzug.
Ohne Raumanzug. Und also immer jeder Film denkt sich irgendwie ein anderes schlimmes Szenario aus, auf welche qualvollen Art und Weise man stirbt. Und mit den zwei größten räumt sie mal auf. Und zwar eins, was man schon mal sagen kann, ist, dass man nicht erfriert. Es passiert nicht, dass man rauskommt, man läuft blau an und ist erfroren und ist dann für immer im Weltall.
Man muss aber dazu sagen, im Weltall hat es eine sehr, sehr kalte Temperatur, ja. Also es wäre sehr, sehr naheliegend. Was hat minus 270 Grad Celsius im Weltraum? Also ich hätte auch gedacht, man fliegt halt da raus und zack, eingefroren, so. Aber nee, ist tatsächlich nicht so.
Weil da kommen wir zu dem am Anfang, was wir ganz am Anfang erklärt haben, und zwar, dass immer alles quasi Teilchen sind, die was austauschen, natürlich auch mit dem Metall, wo quasi dann die Wärme abgegeben wird an die Metallteilchen, die es abtransportieren. Und das ist wieder der Unterschied. Im Weltall, da sind überhaupt gar keine Teilchen. Da ist ja ein Vakuum.
Also ein luftleerer Raum im Endeffekt.
Raum. Da ist nichts, womit ihr quasi Wärme austauschen könntet. Und dementsprechend seid ihr einfach da in eurer Körperwärme. Die würde zwar gern weg, weil da ist außerdem super kalt und die Körperwärme wäre bereit, einfach alles abzugeben, und das um sofort zu erfrieren.
Aber es sind einfach keine Teilchen da, die mit euch zusammenstoßen, wo ihr die Wärme abgeben könnt, wie du sagst. Ja, faszinierend.
Dementsprechend würdet ihr vermutlich, weil das ist jetzt ein Ding, was ich jetzt gerade konstruiere, aber vermutlich würdet ihr schneller erfrieren, wenn ihr dann nackt an der Raumstation klebt, als wirklich nackt im Weltall zu fliegen, weil die Raumstation würde wieder das Metall davon wieder eure Wärme abnehmen, aber halt im Weltall nicht, weil da ist einfach nichts, was dann irgendwie euch diese Wärme wegtransportiert. Also erfrieren würdet ihr schon mal nicht.
Übrigens, weil du das sagst, Luft ist tatsächlich auch ein wahnsinnig schlechter Wärmeleiter, weil Luft ist ja im Prinzip auch Gas, und Gas heißt immer, dass wenig Teilchen auf engem Raum zusammen sind. Das heißt, bis die Teilchen kollidieren und die Wärme abgeben können, dauert es einfach, weil nicht so viele da sind. Das heißt, wahrscheinlich dein Beispiel mit der Raumstation, wenn du außen an der Raumstation dich festhältst, würdest du vermutlich viel schneller erfrieren. Ja, krass, hätte ich jetzt auch gar nicht drüber nachgedacht.
Doch, war gar nicht so doof, wie ich immer ausschaue.
Überrascht mich immer wieder. Aber was passiert jetzt eigentlich wirklich?
Das explodiere ich.
Vielleicht. Who knows? Die Autorin zumindest sagt, das Wahrscheinlichste ist, dass sie anfängt zu kochen. Und das ist natürlich so ein bisschen so, wow, hätte ich jetzt auch gar nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Aber das ist tatsächlich relativ einfach zu erklären, weil Im Endeffekt, wir haben ja Normaldruck hier auf der Erde. Das wird ungefähr angegeben mit 1 Bar. Und wenn man jetzt aber hochgeht auf den Mount Everest zum Beispiel, wir kochen uns ein Wasser oder so, dann hat das Wasser statt 100 Grad Celsius nur noch einen Siedepunkt von 70 Grad Celsius, weil der Druck dort oben, der Luftdruck, viel niedriger ist. Das heißt, die Teilchen gehen schneller in die Gasphase über. Also Wasser verdampft, auf gut Deutsch. Und das Gleiche würde eben auch im Weltraum passieren, wegen dem luftleeren Raum. Da ist nämlich null Luftdruck. Das heißt, euer Blut würde sofort zu sieden anfangen, gasförmig werden. Und das ist natürlich ziemlich schlecht, weil das Blut durch den Körper fließen muss, um den Sauerstoff zu transportieren. Und so würdet ihr vermutlich qualvoll an Sauerstoffmangel und kochendem Blut sterben.
Für die Taucher unter euch, ihr würdet einfach eine Taucherkrankheit bekommen. Ist genau das Gleiche, wenn ihr zu schnell abtaucht, und dann ist ja eben dieses Ding, dass man nicht schnell auftauchen darf, weil es genau der gleiche Effekt ist. Man ist unter Wasser, jemand tiefer unter Wasser ist, also schon ab irgendwie 5 bis 10 Metern, ist der Druck viel höher, der Körper gewöhnt sich daran, man atmet auch die ganze Luft ein und die Teilchen haben quasi einen höheren Druck gewonnen. Wenn man dann zu schnell auftaucht, hat man genau den gleichen Effekt von, es bilden sich auf einmal Luftbläschen in den Blutbahnen, die halt auf einmal dann da so rumhängen und man das Blut nicht mehr fließen können, weil die Bläschen zu groß sind. Das ist ja genau das Gleiche. Und auch eben wichtig, sollte das passieren, dass ihr mal in den Weltraum rausfliegt, weil ich meine, mittlerweile, ich weiß, wenn wir aufnehmen, ist das 2 Tage her, dass die ersten Commercials irgendwie da mit ihrem Superreichen irgendwie ins Weltall irgendwie jetzt fliegen langsam. Solltet ihr mal da aus dem Raumschiff rausgeschleudert werden, wichtig, ähnlich beim Tauchen, wenn ihr schnell auftauchen müsst, ganz, ganz schnell ausatmen, weil eben auch durch das Vakuum habt ihr das Problem, dass euch sonst vielleicht die Lunge explodiert, weil ihr eben halt noch Luft in der Lunge habt, die halt quasi einen Druck von außen gewohnt ist. Auf einmal ist der Druck weg, dann kann sich die Luft ausdehnen, wie sie möchte, und auf einmal ist es halt mehr Luft, als in euer Lungenvolumen passt. Aber ja, ich glaube, in dem Punkt, es ist immer noch so, wenn ihr ins Weltall rausgeschaut wird, ist immer noch eine ziemlich uncoole Situation, aber ihr friert auf jeden Fall ziemlich sicher nicht und explodieren so direkt vermutlich auch nicht. Das war so ein bisschen der Punkt, wo sie dann so ein bisschen abgenerdet hat über irgendwelche Science-Fiction-Filme. Wo man auch sagen, ich glaube, gerade das mit der Wärmeleitung
ist ja schon Chemie. Vor allem über Star Wars 8 muss man an der Stelle nochmal sagen, der auch echt nicht gut war. Ja, aber weil wir gerade bei Fun Facts sind, was ich auch interessant fand noch, und zwar, jeder hat sich doch schon mal drüber geärgert, dass du das Handy gedroppt hast und dann ist dein Display gesprungen. Also ich weiß, dir ist das schon öfter passiert. Manchmal. Mir auch schon zweimal tatsächlich. Und man ärgert sich, ja, warum bauen die nicht robusteres Glas ein? Dabei ist das Glas, was im Handy eingebaut ist, tatsächlich sehr, sehr technisch und chemisch aufbereitet, dass es extra stabil ist. Sogar das Gorilla-Glas. Und vermutlich normales Glas würde noch viel, viel schneller springen. So. Man hat aber bis jetzt einfach noch nicht geschafft, das Gorilla-Glas noch stabiler zu machen. Und jetzt ärgern wir uns halt über gesprungene Handy-Displays. Mhm. Aber sie sagt auch, wenn man das Handy quasi auf das Display fallen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass es kaputt geht, weil mehr Fläche quasi ist für die Kraft durch den Sturz, die auf das Display ausgeübt wird. Und wenn du auf eine Kante oder auf eine Ecke fällst, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, weil die Kraft viel konzentrierter ist an der einen Stelle, dass das Display eben bricht. Ja. Gut zu wissen. Also wenn ihr euer Handy auf den Boden schmeißt, dann bitte immer nur aufs Display.
Immer eher nur flach, ja. Ich würde auch sagen, wenn ich in dem Buch, man kann super viel noch irgendwie durchsprechen und so, weil, also kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung geben. Lass uns zu unseren Kategorien kommen, sonst wird der Podcast hier viel zu euch auch. Ich meine, es ist eine Sommerfolge. Wir haben hier Special, dass wir uns gegenüber sitzen und angrinsen die ganze Zeit. Und das ist immer ganz, also wir ganz wild sind wie zwei junge Hunde, die jetzt irgendwie sich mal beschnüffeln können im echten Leben.
Das erste Mal, dass wir uns überhaupt jemals live sehen.
Ja, für den Podcast. Und also ich würde sagen, ich würde das Buch auf jeden Fall weiter verschenken auch. Auch Verständlichkeit.
Absolut.
Verständlichkeit 5 von 5. Und auch Anwendbarkeit würde ich eine 4 von 5 geben, so, man kann es viel im Alltag anwenden, aber jetzt so, ja, wobei, ich gebe eine 5 von 5, wo ich für andere schon 5 von 5 vergeben habe, es ist echt ein Top-Buch, hat mir viel Spaß gemacht. Allerletztes Kapitel habe ich ein bisschen stark geskippt, weil da spricht sie dann sehr stark nochmal Wissenschaft quasi, da möchte sie die Leute quasi überzeugen, in die Wissenschaft zu gehen. Das hat mir dann persönlich nicht mehr, weil ich für mich diese Entscheidung schon getroffen habe, von es wird für mich nichts.
Weil du halt in die Wirtschaft gegangen bist.
Weil ich mich schon verkauft habe.
Seele.
Aber halt dann quasi entschieden, also da habe ich ein bisschen zu viel. Aber sonst, es ist sehr schön, was ich mir auf meine Notizzettel aufgeschrieben habe, sie hat super viele sehr süße Illustrationen drin. Würde mich interessieren, ob sie die selber gezeichnet hat, ob sie die hat zeichnen lassen, das habe ich nirgendwo im Buch gesehen.
Ja, war cool gemacht, gell?
Also echt einfach, es auch ist so, sehr gut
so verständlich. Versuche zum Zuhause nachmachen, das fand ich auch cool irgendwie, hat man gleich ein bisschen mehr Bezug zur Materie.
Ja, Und man muss auch sagen, das hat man easy mal in einem Tag durchgelesen. Das ist, es ist gut lesbar. Mir ist es so vom Aufbau, das Einzige, wo ich ein bisschen einen Kritikpunkt habe, ist der Aufbau, weil sie hat eben, also ihre Story ist halt, sie erklärt das anhand ihres Alltags. Eben, sie steht morgens auf, geht dann irgendwie in die Arbeit, trifft zufällig eine Freundin. Und also mir ist es ein bisschen stark konstruiert an bestimmten Stellen. Ja. Aber ich meine, es ist halt ihr Stil. Ich hätte es nicht gebraucht, mich hätte sie es auch einfach so erklären können. Ich
frage mich tatsächlich, ob das wirklich ein Ausschnitt aus ihrem Leben sein soll, weil sie auch sehr hart ablästert über gewisse Professoren oder so an irgendeiner Uni. Oder ob das einfach erfundene Charaktere sind für den dramatischen Aufbau des Buchs. Also, ja. Aber es war sehr süß erzählt, alles sehr anekdotisch auch aufgebaut und dann quasi immer eine Anekdote, so, ja, okay, jetzt trinke ich meinen Kaffee und dann, ja, okay, was für eine Stoffwechselreaktion löst Kaffee eigentlich im Körper aus? Wenn ihr das wissen wollt, dann schaut mal bei Das große Buch vom Schlaf vorbei. Das ist, glaube ich, Folge 4 oder 3 gewesen vom Podcast.
Das gleiche auch, wie funktioniert Wissenschaftskommunikation, was sind da teilweise für Probleme auch, was aus wissenschaftlichen Papern irgendwie extrahiert wird, dann in die Welt rauskommt. Haben wir jetzt auch gibt das Kapitel, weil das haben wir auch in Calling Bullshit schon mal erzählt. Also ihr merkt langsam hier, also ich meine, das ganze Wissen der Menschheit wird langsam in diesem Podcast zusammengefasst.
Genau, aber insgesamt bin ich absolut bei dir. Also das Buch ist total, total cool und es ist wirklich so ein Eye-Opener, finde ich, für viele Sachen so, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was konsumiere ich eigentlich und warum hat das seine Daseinsberechtigung, anstatt die Chemie immer gleich zu verteufeln sozusagen oder hat sie auch gesagt, so sie ist mal in die Apotheke gegangen mit einer Erkältung und die Apothekerin wollte ihr ein Medikament andrehen, ein pflanzliches oder ein chemisches, und sie hat halt direkt das chemische genommen, ohne zu hinterfragen, so, ob das wirklich die bessere Wahl ist. Das ist natürlich das andere Extrem und wir andere Menschen neigen eher dazu, dann uns auf die Naturprodukte zu verlassen.
Wobei die Naturprodukte eben, also das ist auch wieder der Punkt, das Hauptding, was ich mitgenommen habe für mich tatsächlich von dem Buch, ist halt, dass es am Ende geht es ja nur um den Stoff, der im Körper was anstellt. Und es ist eigentlich egal, kommt dieser dedizierte Stoff, kommt der jetzt aus dem Heilkraut XY oder kommt der aus der Fabrik? Weil am Ende ist es genau das gleiche Molekül, der gleiche Bauplan, der im Körper landet. Wie quasi dieser Bauplan hergestellt wurde, kann eigentlich komplett egal. Deswegen auch der Punkt, es kann auch super schädliche, extrem starke Nebenwirkungen in Naturmedikamenten geben, weil das gleiche, weil am Ende der gleiche Inhaltsstoff drin ist.
Richtig, genau. Aber insgesamt von meinem Rating her, also ich würde es auf jeden Fall weiter verschenken. Ich fand es auch sehr, sehr cool zum Lesen und sehr verständlich. Auch wieder komplexe Sachverhalte, wie zum Beispiel Thermodynamik rübergebracht werden. Deswegen auch eine klare 5 von 5. Anwendbarkeit bin ich bei einer 4 von 5, weil mir fehlen so doch ein bisschen die direkten.
Mir fehlen Action, die Aktientipps.
Mir fehlen die Aktientipps, mir fehlen die Business-Tipps, mir fehlen die direkten
Action-Items. Das war mein Gedanke, aber dafür vergeben wir immer so 5 von 5 irgendwie, ja, wie ich meinen Alltag besser gestalte, was wirklich dann irgendwie deine Augen öffnet. Also.
Ja. aber man kann auf jeden Fall viel mitnehmen. Es war auch ein sehr geiles Schokokuchenrezept drin, was ich mal nachbacken werde an der Stelle nochmal. Wer das ausprobieren möchte, sollte sich auch das Buch angucken. Und insgesamt hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Und ich meine, wenn ihr das Buch jetzt haben wollt, ihr könnt es natürlich wie immer, findet ihr es bei uns in den Shownotes unter simon.rd/sw14 oder auch auf unserer neu gestalteten Homepage swpodcast.de, altgestalteten Homepage. In den Shownotes ist ein Affiliate-Link, der bleibt bei uns mal 2 Cent irgendwie hängen, aber ihr müsst es nicht bei Amazon kaufen, könnt ihr auch woanders. Wenn ihr irgendwie sagt, ihr wollt uns noch weiter unterstützen, könnt ihr uns natürlich bewerten und ab sofort unter jedem MyLab-Video einen Kommentar schreiben von, sie soll doch mal bei uns im Podcast vorbeikommen, wäre ja genial, wir hätten die Dame mal hier.
Nee, also wenn sie das hört, dann gerne herzliche Einladung an der Stelle. Aber ja, insgesamt, lasst uns ein Abo da, folgt uns auf Spotify, iTunes, wo ihr den Podcast gerade hört. Und wenn ihr Feedback habt zur Folge, schreibt uns eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse podcast@swpodcast.de oder jedes andere vor dem Ad, was ihr wollt, ist eine
Catch-all-Adresse. @swpodcast.de.
Wenn ihr an mich wollt, ich habe eine eigene natürlich, ja. Und Simon an... Simon natürlich.
Ja, wir machen den Sack jetzt zu, bevor du dich verlaberst. Es hat Spaß gemacht. So, ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.
Genau. Ciao, servus.